Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
75 Jahre nach dem Ende der NS-Zeit gilt das System der Konzentrationslager als gut erforscht. Das betrifft allerdings nur Hauptorte nationalsozialistischer Ausbeutung und Vernichtung, wie Buchenwald oder Auschwitz. Was in den zahlreichen kleineren Außenlagern geschah, rund 500 allein in Deutschland, ist noch nicht genau untersucht. Die Identität der Häftlinge, die Anzahl der Toten und der Überlebenden, die Beteiligung der örtlichen Bevölkerung, das sind oft noch offene Fragen. Ein Beispiel dafür sind die Außenlager des KZ Neuengamme im nordrhein-westfälischen Städtchen Porta Westfalica. Dort mussten mehrere tausend Häftlinge und Zwangsarbeiter unter schlimmsten Bedingungen in den Stollen eines alten Bergwerks für die Rüstung arbeiten. Nach Jahrzehnten der Verdrängung und des Schweigens wird diese Geschichte jetzt im Detail erforscht. Ein Teil der Stollen kann besichtigt werden, eine Gedenkstätte ist in Planung. Isabel Fanrich Lautenschläger hat mit Zeitzeugen und Historikern über die späte Aufarbeitung gesprochen.
Im Alter von 86 Jahren reiste Gisela Mann, die sich Gita nennt, von Israel nach Deutschland. Bei einem Gedenkmarsch für Holocaust-Opfer freundete sich die gebürtige Ungarin mit Sonja Michel an und kehrte in Begleitung der viel jüngeren Deutschen erstmals in das frühere KZ-Außenlager Horneburg bei Hamburg zurück. Dort hatte sie als 15-Jährige Radioröhren für die Firma Philips fertigen müssen.
Und irgendwann meinte Gita zu mir, Sonja, jetzt bin ich bereit für Porta. Bis dato wusste ich gar nicht, was Porta bedeutet hat für Gita. Ich dachte immer, Auschwitz wäre der Ort ihres größten Leidens gewesen. Und mir war gar nicht bewusst, dass dieses Porta Westfalica, dieses Eingeschlossensein im Berg, so viel in Gita bewegt hat. Und eine ihrer schlimmsten Zeiten war während dieser Zeit.
Sonja Michel, Sprachheilpädagogin und 47 Jahre alt, hält Gitas Erinnerungen derzeit in einem Buch fest. Diese war im Herbst 1944 aus dem Vernichtungslager Auschwitz verlegt worden. Mit anderen Mädchen wurde sie nach Horneburg gebracht. Anfang 1945 ging es weiter nach Hausberge, einem Ortsteil des heutigen Porta Westfalica zwischen den Städten Minden und Bielefeld. Dort und in zwei benachbarten Gemeinden betrieb das Konzentrationslager Neuengamme jeweils ein Außenlager. Über Wochen war Gita in einem der Stollen des Jakobsbergs eingesperrt.
Since it was very, very cold, we were sharing two blankets and sleeping in one bed. That we should be able to warm the body.
Weil es sehr kalt war, teilten wir uns zwei Decken und schliefen in einem Bett, sodass wir unsere Körper aufwärmen konnten.
Im Buch heißt es,
ich musste, unter schrecklichen Bedingungen eingeschlossen, im Stollen für die Röhrenproduktion der Firma Philips arbeiten. Um nicht entdeckt zu werden, wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, wahrscheinlich im März 1944, die Röhrenproduktion der Firma Philips aus den Niederlanden in die Tiefen des Jakobsberges verlegt. Uns jüngere Mädchen brauchten sie wegen unserer kleinen Hände- und Fingergeschicklichkeit.
Heute ist dieser Teil des Stollens in dem mehrstöckigen Bergwerk für die Öffentlichkeit gesperrt. Der vor gut 10 Jahren gegründete Verein KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica hat allerdings organisiert, dass Sonja Michel mit Gitas Sohn den teilweise gesprengten Stollen besichtigen durfte.
Wir waren in diesem Berg und konnten nicht glauben, dass dort Menschen gelebt haben sollten und gearbeitet haben sollten. Gita hat den Berg wahrgenommen als dunkles, kaltes, klammes Loch, als Menschen um sie herum, die sehr grausam und brutal waren. Die Finger froren ihnen fast ab beim Stecken der Drähte in diese Valvo-Röhren. Es gab Fledermäuse in diesem Berg. Gita sagte, sie hatte Angst vor diesen Tieren. Es gab Schreie, es gab Stimmen, es gab ganz viel Dumpfheit, die sie miterleben musste als dann 15-jähriges Mädchen.
Im Mittelpunkt einer in Porta Westfalica geplanten Gedenkstätte steht die gesamte Stollenanlage. In dem tiefer liegenden Teil unterhalb der Philips-Produktion mussten zwischen März 1944 und April 1945 mehr als 3000 männliche Konzentrationslagerhäftlinge sowie Zwangsarbeiter schuften. Mindestens 100 von ihnen sind ums Leben gekommen. Bis Ende der 1920er Jahre hatten die Stollen der jüdischen Familie Michelsohn aus Haus Berge zum Abbau von Sandstein gedient, erinnert Thomas Lange. Sie standen danach jahrelang leer.
Kamen dann erst 1943, 1944 in den Fokus von Reichsluftfahrtministerium, Rüstungsministerium, die für die Verlagerung von kriegswichtigen Produktionen tatsächlich genau auf der Suche nach solchen Stollenanlagen über das komplette deutsche Einflussgebiet waren.
Lange beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der drei Konzentrationsaußenlager im heutigen Porta Westfalica, die auf die Ortsteile Haus Berge, Barkhausen und Niesen-Lerbeck links und rechts der Weser verteilt waren. Dort, wo der Fluss, Bahntrasse und Bundesstraße das Gebirge an einer schmalen Stelle durchbrechen, liegt auf der einen Seite der Wittekindsberg mit dem bekannten Kaiser-Wilhelm-Denkmal, auf der anderen der Jakobsberg. Der Historiker sitzt im Vorstand des Vereins, der 2009 mit städtischer Unterstützung gegründet wurde, und er führt gerne auch selbst durch die Stollen. Durch eine schwere Eisentür, die in den steil aufragenden Berg eingelassen ist, geht es ins kalte und feuchte Innere.
Diese komplette Anlage in der Höhe, hinten haben wir Höhen von ungefähr 24 Metern, ist hier vorne im Kopfstollen in circa 60, 70 Jahren auf die Höhe ausgebaut worden. Für den ganzen Rest hat es nicht mal ein Jahr gedauert. Weil dann 1944 mit Konzentrationslager Zwangsarbeit hier unglaublich schnell Platz gemacht wurde. Menschen hier massiv reingetrieben und auch wieder rausgetrieben wurden. Das beschreiben einige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wirklich sehr, sehr eindrücklich.
1944 sollten im alten Bergwerk, geschützt vor den Angriffen der Alliierten, kriegswichtige Flugzeugteile eingebaut werden. Die KZ-Häftlinge mussten den Stollen in kürzester Zeit erweitern und das Werk der Berliner Firma Ambibut einbauen.
Der Verlagerungsbeschluss erging Anfang März. Keine zwei Wochen später waren die ersten Häftlinge aus Buchenwald hier, um das Ganze hier voranzutreiben. Also es war eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidungsfindung, die keinen Aufbau beispielsweise eines regulären Konzentrationslagers oder eines Arbeitslagers hier irgendwie ermöglicht hat, sondern die Häftlinge wurden hier dann in einem Saal quasi gegenüber auf der anderen Weserseite untergebracht, in Barkhausen. Wir können ja einmal hier den A-Stollen einmal runtergehen.
Der 200 Meter lange Gang weitet sich zu hohen, mit Ziegeln rundum ausgekleideten Räumen und mündet in weitere Stollen. Ein gigantisches, unheimliches Zeugnis der KZ-Zwangsarbeit. Weil die Alliierten im Sommer 1944 die ölverarbeitende Industrie massiv angriffen, ließen die Deutschen das Flugzeugwerk kurzerhand wieder ausbauen. Die Häftlinge schleppten Ziegel und mauerten Tanks für eine Schmierölraffinerie.
Es gab hier keine Gaskammer, es gab hier keine regulären Exekutionsplätze oder sonst irgendwas, sondern hier wurden die Leute tatsächlich zu Tode geschunden durch Arbeit. Ja. Und inwiefern das jetzt einen wirtschaftlichen oder unwirtschaftlichen Ansatz hatte, das ist nochmal eine völlig andere Frage.
In die Tanks floss nie ein Tropfen Öl. Thomas Lange bezeichnet den riesigen Aufwand, den die Nationalsozialisten kurz vor Kriegsende betrieben, als Rätsel. Noch im März 1945 seien Häftlinge nach Porta transportiert worden. Bevor die Alliierten die Stadt befreiten, wurden die KZ-Häftlinge in Zügen Richtung Osten abtransportiert, darunter auch Gita. Und in Porta wollte niemand mehr wissen, was geschehen war.
Da ist es, glaube ich, dann auch relativ schnell so gekommen, dass man hier in der Porta eben nicht genau darüber gesprochen hat, sondern tatsächlich sich in dieser Erzählung auch wiedergefunden hat. Entweder, dass man das nicht gewusst hat, was man da eigentlich macht. Ja, das war so ein Lager, das war aber gar nicht so schlimm. Also wir haben da zwar was eingebaut, aber also so richtig Leiden haben wir da nicht gesehen. Es gibt aus den 1980er Jahren noch Aussagen von Stadtoffiziellen auch, dass die Häftlinge als solches eben nicht als Konzentrationslagerhäftlinge, sondern als Sträflinge wahrgenommen worden sind. Das heißt, die werden schon irgendwas angestellt haben.
Marianne Domke hat das Schweigen dort schon während des Krieges erlebt. Ihr selbst hätten die KZ-Häftlinge damals Kopfzerbrechen bereitet, erzählt die 90-Jährige.
Das erste Mal, als ich die Gefangenen sah, das war aber erst 1944. Und zwar im März ungefähr, so um diese Zeit herum, begegneten uns die das erste Mal auf der Weserbrücke. Wir waren völlig erstaunt. Es war an sich nie die Rede, dass da Gefangene arbeiten sollten. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Und da sagt sie so ganz lässig, ach, das sind Menschen aus dem KZ, das sind Verbrecher.
Mit 16 Jahren sah Marianne Domke das Elend der KZ-Häftlinge, wie sich die Portanerin erinnert.
Tagtäglich sahen wir ja auch genau, was mit den Männern los war. Also die wurden schwächer und gingen natürlich schwerfällig und schlurften mehr, als sie gingen. Und hatten dann auch mal so einen eigenartigen Blick, dass wir sagten, das kann doch nicht richtig sein. Die kriegen ja bestimmt auch nicht viel zu essen und so weiter. Und dann haben meine Freundin und ich zu unseren Müttern gesagt, also schmiert mal ein paar Brote und packt die nicht in weißes Papier. Das ist zu auffällig. Und die haben wir dann heimlich den Männern zugesteckt. Das ging so wochenlang gut.
Dass die KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter nicht zu übersehen waren, liegt schon an der räumlichen Enge in Porta. Zudem waren die Lager nicht versteckt. In Haus Berge lebten die weiblichen KZ-Häftlinge ähnlich wie die rund 500 internierten Männer in Nesen-Lerbeck in Baracken. Im größten Außenlager in Barkhausen wurden rund 1500 Männer in den großen Saal hinter dem Kaiserhof gepfercht, einem gehobenen Hotel gleich unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Auch SS und Wachsoldaten waren in dem touristisch geprägten Ort in Gaststätten und Hotels untergebracht. Thomas Lange erzählt von der Verwicklung ortsansässiger Firmen in den Stollenausbau.
Man muss sich eben auch vor Augen halten, dass alle Ausbauten hier drin eigentlich von Privatfirmen durchgeführt worden sind. Das war keine Baustelle der SS, sondern das waren eigentlich Baustelle von Privatfirmen, die dann von der SS KZ-Häftlinge zur Verfügung gestellt bekamen. Ja.
Selbst kleinste Handwerksbetriebe hätten zum Beispiel für Zimmerarbeiten ein oder zwei Zwangsarbeiter zugewiesen bekommen. Mehr als 30 Arbeitskommandos ließen sich nachweisen, die für unterschiedliche Firmen arbeiten mussten. Auch Bäcker, Metzger und Elektriker profitierten von der Versorgung der Lager und der Wachmannschaften. Nahezu jeder Betrieb habe in der NS-Zeit Zwangsarbeiter eingesetzt, betont Dr. Jens-Christian Wagner, der jahrelang die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten geleitet hat. Dass die Aufarbeitung in Porta so spät einsetzte, hänge wie andernorts auch damit zusammen, dass die kleinen und mittelständischen Betriebe häufig in Familienhand waren und dadurch Loyalitäten bestanden.
Tatsächlich war das KZ-System mit diesem sehr, sehr engmaschigen Netz quasi überall in Deutschland präsent. Und dass man sich mit den Lagern vor der eigenen Haustür nicht beschäftigt hat, das hat etwas mit Verdrängungsmechanismen zu tun. Und dann hat man über Auschwitz gesprochen, aber Auschwitz, das lag halt irgendwo im diffusen Osten. Vielleicht hat man auch noch von Bergen-Belsen gesprochen. Auch das liegt irgendwo in der Lüneburger Heide im Wald versteckt.
Rund 1000 KZ-Haupt- und Außenlager zogen sich als dichtes Netz über das Deutsche Reich und seine besetzten Gebiete, so der Historiker. In manchen Regionen gab es in jeder Ortschaft ein oder mehrere Außenlager. Die Häftlinge waren in Tanzsälen, Scheunen und Stollenanlagen untergebracht. Wagner bezeichnet die an ihnen begangenen Verbrechen deshalb als öffentlich. Dennoch gestaltete sich das Gedenken und Aufarbeiten äußerst unterschiedlich. Nur an wenigen Orten seien bereits kurz nach dem Krieg Denkmäler errichtet worden, berichtet der neue Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.
An einigen wenigen Stellen hat man sich dann in den 70er, 80er Jahren der Geschichte dieser Lage angenommen. Aber richtig losgegangen ist das tatsächlich erst in den 90er Jahren. Das hat zwei Hauptgründe. Zum einen, dass es in den meisten Regionen durchaus bis in die 90er Jahre hinein Abwehrreflexe gegeben hat aus der Bevölkerung heraus. Man wollte sich mit den buchstäblich vor der eigenen Haustür begangenen NS-Verbrechen nicht auseinandersetzen. Das hat sich dann in den 2000er Jahren geändert aus generationellen Gründen. Das hat auch etwas mit der Finanzierung von solchen Erinnerungsinitiativen zu tun.
In Porta Westfalica begannen Wissenschaftler in den 1980er Jahren, die Geschichte der Zwangsarbeit zu erforschen. Weil zunehmend auch Schüler und Zeitzeugen sich dafür interessierten, wurde 1992 mitten im Ort ein Mahnmal eingeweiht. Eine systematische Erinnerungsarbeit aber blieb aus, konstatiert Thomas Lange. Erst 2006 berief die Stadt auf Drängen der Bürger einen runden Tisch ein. Wenige Jahre später wurde der Verein gegründet. Dass außerdem eine Familie die sterblichen Überreste ihres Onkels auf dem Friedhof suchen ließ und in die Niederlande überführte, sei der emotionale Startschuss dafür gewesen, weiterzuforschen und den Aufbau einer Gedenkstätte voranzutreiben.
Wir sprechen aber hier jetzt nicht mehr über die individuelle Schuld oder irgendwas, sondern wir sprechen jetzt tatsächlich über eine Verantwortung für diese Aufarbeitung. Und das ist, glaube ich, nochmal ein qualitativer Unterschied, den man heutzutage machen kann, der, glaube ich, mit einer Generation, die direkt beteiligt war, in den 1980er oder 1990er Jahren vielleicht auch noch so nicht möglich gewesen wäre.
Lange will mit seiner Forschungsarbeit dazu beitragen, mehr auch über die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen zu erfahren, die in Porta eingesetzt wurden. Nicht zuletzt wisse man bislang wenig über die jüdischen Frauen im Lagerhaus Berge, im Gegensatz zu den Häftlingen in Barkhausen. Bis 2023 soll der Stollen als eindrucksvolles Beispiel der NS-Zwangsarbeit unter Tage weiter zugänglich gemacht und auf Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Ausstellung sowie eine Online-Dokumentation entwickelt werden. Der Historiker Jens Christian Wagner bezeichnet dies als richtigen Schritt.
Wir sagen immer, Gedenken braucht Wissen. Das eine ist, irgendwo eine Gedenkstele hinzustellen. Das ist wichtig, um die Opfer zu würdigen. Aber diese Orte haben eine zweite, extrem wichtige und im Grunde jeden Tag wichtiger werdende Funktion. Und das ist die Funktion des Lernortes, an dem Bildungsarbeit stattfindet.